Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Johnny Häusler im Gespräch mit Christian Jakobetz. Christian Jakobetz wird 1965 geboren, mitten in die Zeit des New Journalism, als Autoren wie Hunter S. Thompson und Truman Capote beginnen, Fakten und Fiktion miteinander verschmelzen zu lassen. Zu Beginn seiner Karriere arbeitet Jakobetz für das ZDF, N24, ProSieben Sat.1 und bei verschiedenen Tageszeitungen. Als Dozent an der Journalistenschule München und Lehrbeauftragter an der Uni Passau beschäftigt er sich intensiv mit dem Medienwandel und dem Wandel des Journalistenberufs.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung, jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr zum, naja, bei vielen Leuten wahrscheinlich Frühstück und jeden Montag dann die Wiederholung von 22 bis 0 Uhr. Danach könnt ihr die Sendungen nachhören, indem ihr einfach zu fluxfm.de/spreeblick geht und bei Soundcloud sind wir auch und in diesen ganzen verschiedensten sozialen Netzwerken und dann könnt ihr euch das alles nochmal anhören. Das heißt, wenn ihr mal ausnahmsweise eine Sendung verpasst, ist es nicht ganz so schlimm. Heute zu Gast ist Christian Jakobetz, mein Name ist Johnny Häusler und ich freue mich auf die nächsten 2 Stunden. Christian Jakobetz ist zu Gast im Studio, herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen.
Du bist eingeflogen aus München, dann geht's gleich wieder weiter nach Wien. Ist das so der normale Ablauf für dich in den Wochen?
Ja, also ich fliege nicht jeden Tag nach Wien. Aber
nicht Wien und München, aber...
Aber sagen wir so, ich bin viel unterwegs, klar.
Macht das Spaß oder nervt's?
Es hat früher viel Spaß gemacht und kommt jetzt so an den Punkt, wo man dann sagt, man ist auch ganz froh, wenn man im eigenen Bett liegt.
Ist das Teil des Journalistendaseins, dass man überall gleichzeitig sein muss heutzutage? Ist das schneller geworden?
Also es ist sicherlich schneller geworden, aber es kommt natürlich immer noch darauf an, welche Art von Journalismus man macht. Der gute alte Lokalredakteur hat halt immer noch sein etwas eingeschränktes Umfeld. Aber ansonsten glaube ich schon, dass man als Journalist heute einfach flexibler und schneller sein muss, als das noch vor 20 Jahren war.
Ich glaube, der Journalist heute, der wird uns beschäftigen in den nächsten 2 Stunden. Darum soll es so ein bisschen gehen. Du gehörst zu den Leuten, die sich schon sehr lange mit den neuen Medien ist ja immer schwierig, sagen wir mal, mit den digitalen Medien auseinandersetzen, mit den Zusammenhängen Journalismus und so. Wir haben schon in so einem kleinen Einspieler gehört, was du alles machst, was du alles gemacht hast. Aber wenn du, was ist denn jetzt so deine Hauptbeschäftigung? Siehst du dich eher als Berater oder sind deine Dozententätigkeit das Hauptfeld oder als Journalist, wo fühlst du dich am meisten zu Hause?
Also ich meine, der Begriff Berater ist natürlich immer so ein bisschen behaftet mit diesen Jungs, die mit den Anzügen und Roland Berger oder sowas, das ist eigentlich nicht mein Business. Mich interessiert alles, wo man strukturelle Veränderungen vornehmen kann und ich glaube, das ist momentan auch das Wichtigste, über was wir im Journalismus reden, zu sagen, wie strukturieren wir denn solche Läden, wie strukturieren wir unsere Tagesabläufe und uns auch womöglich selber. Das mache ich nach wie vor ziemlich viel und auch ziemlich gerne. Was ich weniger mache, ist tatsächlich so der klassische Journalismus, rausgehen und Filme drehen oder Beiträge schreiben. Da habe ich nicht mehr die Zeit dazu, da fühle ich mich auch ein bisschen zu alt so.
Jetzt im Moment schreibst du auch gerade an einem neuen Buch, da reden wir nachher auch noch drüber, wenn du magst. Also es ist ja auch oft so, dass Autoren sagen, nee, da mag ich noch nicht drüber reden. Aber es wird ein Roman werden, dein erster?
Nee, ein Roman wird es nicht. Okay. Eher, wie soll ich sagen? Also es geht um die 10 Jahre zwischen 40 und 50, in denen Menschen anfangen, sehr komische Dinge zu machen.
Echt?
Ja,
weiß ich. Kenn mich gar nicht.
Echt nicht?
Doch. Klar. Obwohl, habe ich für komische Dinge gemacht? Ich
weiß ja, weil welche komischen Dinge hast du gemacht?
Zwischen 40 und 50?
Ja. Hast also, du?
Bin
hast
ja
du
quasi mittendrin noch, nicht ganz, aber ja.
Okay.
Ich werde dieses Jahr 50.
Tatsächlich. Ja, ich auch. Also für mich ist das auch irgendwie so ein bisschen der Abschluss dieser 10 Jahre. Und in diesen 10 Jahren habe ich mich ertappt, sehr merkwürdige Dinge zu tun. Ich habe aber auch viele andere dabei ertappt, die sehr merkwürdige Dinge getan haben.
Was hast du denn Merkwürdiges getan? Bei Kirchmedia gearbeitet, kann man da ja nicht mit reinziehen.
Doch, das war merkwürdig. Das war sehr, sehr merkwürdig. Okay. Es waren auch andere Dinge sehr merkwürdig, aber ich habe es natürlich auch im privaten Bereich gemerkt. Ich habe mich mal mit einer Psychologin unterhalten, die gesagt hat, das ist wie eine zweite Pubertät. Und fast rückblickend würde ich sagen, da ist viel Wahres dran. Der Ausschlag war eigentlich, als ich irgendwann mal so in meiner Facebook-Timeline 3 Leute hintereinander gefunden habe, die ich alle für tendenziell eher unsportlich gehalten habe. Und die auf einmal anfingen, irgendwie so Marathonläufe zu posten. Mhm. Ich bin gerade auf Kilometer 28, sende mir Motivation.
Ich dachte, Jungs, sowieso in welchem Alter auch immer schon irgendwie nach wie vor sehr merkwürdig, aber okay.
Ja, aber weißt du, das waren Leute, wo ich mir gedacht habe, Ihr habt doch vorher, habt ihr nie im Leben Marathon gelaufen. Mhm. Ihr seid wahrscheinlich nicht mal 3 Kilometer unfallfrei gelaufen. Und auf einmal siehst du die Rennen wie wahnsinnig. Mhm. Und dann dachte ich mir irgendwie, was geht in so einem Hirn vor? Das Ganze soll natürlich also weder ein Ratgeber sein, noch irgendwas Philosophisches. Aber ich finde, wenn man so die Distanz von uns 49-Jährigen auf diese 10 Jahre hat, dann kann man ja durchaus amüsiert feststellen, hey Jungs, was macht ihr da? Und die Mädels natürlich genauso. Also es ist jetzt kein Buch nur über Männer. Ich ertappe aber auch viele Leute dabei, dass die auf einmal so wahnsinnig nostalgisch werden. So dieses früher war alles besser Zeug. Mhm. Ne? Also ob es da um Musik geht oder um Fernsehen oder meinetwegen auch um Medien. Ich ertappe unsere Generation sehr häufig dabei, dass sie Dinge sagt, von denen wir nie gedacht hätten, dass wir sie jemals sagen würden. Und solche Sätze wie früher war alles besser, das ist so ein Klassiker, finde ich.
Naja, das hat ja auch, ist ja auch relativ einfach zu erklären. Ich habe mal auf einem Panel vor 2 Jahren, glaube ich, saß ich in so einer Runde und da ging es auch um Musik im digitalen Zeitalter und so. Und wir waren alle so in meinem Alter, also so Mitte, Ende 40. Und ich habe so in die Runde geguckt und dachte, boah, hier sitzt kein 20-Jähriger. Das ist eigentlich, kann man dann darüber auch nicht diskutieren, weil wir ja eine ganz andere Sozialisierung haben, was Musik angeht. Und habe irgendwann gesagt, naja, aber wir alle sitzen hier und haben mehr Vergangenheit als Zukunft. Und da ging so ein Raunen durch die Runde und alle waren so ein bisschen pikiert und was, also, Und ich habe ja mich da eingeschlossen, aber es stimmt ja. Ich meine, ich habe 49 Jahre hinter mir, dass ich die noch vor mir habe, ist relativ unwahrscheinlich. Wäre schön, je nachdem. Aber wir haben halt mehr Vergangenheit als Zukunft und deswegen reden wir vielleicht auch dann mehr über diese Zeiten, keine Ahnung.
Ich glaube aber auch, dass das ein Grund ist dafür, warum man möglicherweise dann nochmal anfängt, komische Dinge zu tun. Weil klar, du hast recht, wir haben realistisch betrachtet mehr als die Hälfte unseres Lebens hinter uns. Man kann auch davon ausgehen, die Jahre, die jetzt kommen, sind vielleicht ein bisschen die schlechteren. Also ne, tut mal ein bisschen was weh und solche Geschichten. Aber es ist ja noch nicht so, dass wir das Leben beenden. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns hinlegen können und sagen, okay, die paar Jahre, die wir noch haben, kann ich auch auf der Couch verbringen. Und ich glaube, dass das ein Grund ist dafür, dass viele Leute dann auf einmal nochmal so einen Rappel kriegen.
Das stimmt.
Ja. Ne? Fangen an, Marathon zu laufen oder fangen an, Motorradführerschein zu machen oder Töpferkurse zu belegen oder ähnliche Geschichten.
Oder starten ihre längst aufgelöste Band wieder oder so ein Quatsch.
Ich weiß echt? Ist ja nicht sowas passiert?
Ja doch, da muss ich gerade dran denken, dass das sicher so ein bisschen auch damit reinfällt. Ja, diese Sachen merkwürdige Dinge tun. Ja,
ja, aber ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass man weiß, das ist jetzt vielleicht unsere letzte Chance. Ne? Also vielleicht auch die letzte Chance, die Band nochmal wieder zu beleben oder die letzte Chance, einen Motorradführerschein zu machen oder einen Marathon zu laufen. Und ich glaube, was auch dazu kommt, ich meine, wenn man sich ehrlich ist, in diesen zurückliegenden irgendwas 40 Jahren ist ja auch mal das eine oder andere schiefgegangen. Ist ja nicht bei jedem alles immer nur toll. Das können banale Sachen sein, dass man an sich selber feststellt, oh, ich wiege jetzt 10 Kilo zu viel oder ich sehe einfach scheiße aus. Oder ich habe, was weiß ich, das Lesen verlernt und bin völlig verblödet. Und dass man dann nochmal sagt, das will ich nicht. Das ist kein Zustand, in dem ich bleiben will. Und dass man dann anfängt zu sagen, okay, ich laufe den Marathon, damit ich weniger wiege oder mich einfach besser fühle. Oder man fängt an, die Band wieder aufleben zu lassen, wenn man sagt, ich will noch einmal dieses Feeling haben. Oder, was war bei dir der Grund zu sagen, ich lass die Band jetzt nochmal auf.
Ganz klar auch, was du gesagt hast, also nicht um abzunehmen, ganz im Gegenteil, das hat in dem Fall leider nicht geklappt, weil man ja dann auch wieder mit Alkohol zu tun hat und so. Wenn man dann unterwegs ist als Band, ergibt sich so, kann man irgendwie schwer vermeiden. Aber klar, man hat irgendwie sich gedacht, das war eigentlich eine tolle Zeit und mal gucken, ob man das so ansatzweise nochmal wiedererleben kann. Und tatsächlich war es auch so, dass man da auf diesen Bühnen stand und sofort sich wieder zu Hause fühlte.
Ich glaube, dass das auch wirklich nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist, zu sagen, man will nochmal was zurückholen, so ein Feeling, ne? Irgendein Lebensgefühl, das irgendwo in diesen 40 Jahren verschüttet gegangen ist. Und ich meine, jeder von uns hat seinen Alltag und wir sind alle nicht mehr in der Lage, so nächtelang um die Häuser zu ziehen, aber wir hätten vielleicht gerne nochmal dieses Feeling. Und das alles zusammengenommen, glaube ich, ergibt so dieses merkwürdige Verhalten, das wir manchmal an den Tag legen. Und dann dachte ich mir, das muss man irgendwie mal aufschreiben, mit einer ordentlichen ironischen Distanz. Mhm. Man darf sich ja nie selber zu ernst nehmen. Mhm. Aber ich glaube trotzdem, das ist so was, wo du einfach merkst, wenn du das Thema mit anderen Leidensgenossen in unserem Alter ansprichst, dann sagen wahnsinnig viele, ja, das geht mir ganz genauso. Ne? Mhm. Und da schreibe ich jetzt gerade dran und es ist ein wahnsinniger Spaß, weil jeder, mit dem ich irgendwie darüber rede, sagt, ja, das ging mir ganz genauso. Und
hast du schon einen Titel dafür, für das Buch?
Ja, der hat einen Titel und der ist seit gestern oder vorgestern ist er auch geschützt und angemeldet. Der heißt Der 40-Jährige, der aus dem Golf stieg und verschwand.
Ah ja. In also Anlehnung an...
An zwei. Ja,
also, sehr schön.
Also diese Generation Golf, mit der konnte ich nie richtig was anfangen. Mhm. Das war so gar nicht mein Ding. Aber ich fand dieses Bild eigentlich sehr schön zu sagen, okay, du bist 40, steigst aus deinem Golf und verschwindest nochmal aus deinem alten Leben. Was dann kommt, keine Ahnung. Ich meine, vielleicht gehst du mit 60 noch auf Tour und ich fange mit 60 nochmal an, Marathon zu laufen.
Ich habe mir extra Bob Dylan angeguckt, der dann mit 72 das auch noch macht, um zu gucken, wie das aussieht. Ob das gelingt, weiß ich jetzt allerdings nicht.
Du, aber ich weiß nicht, ob das nur so eine merkwürdige Feststellung ist, wenn wir gerade von Musikern reden. Also mir fällt auf, viele von diesen Großen, die hatten so mit 40 eine Phase, wo du sagst, nee, es ging nicht. Also ich glaube, Dylan hat irgendwie ja mit 40, 50 so seine christliche Phase bekommen und irgendwie Songs aufgenommen, wo ich mir dachte, grauenvoll. Und mein persönlicher Hero ist, ich traue mich kaum zu sagen, Paul McCartney. Und der hat in diesem Alter Songs aufgenommen, die mir peinlich sind für ihn. Also irgendwie so Ebony and Ivory oder sowas, die schlimmsten Popsongs aller Zeiten. Und dann auf einmal haben die Jungs aber wieder ganz tolle Sachen gemacht. Also wenn du dir die neuen Sachen von Dylan anhörst, denkst du dir, hey, das ist richtig gut. Ja,
stimmt.
Das sind so altersweise Werke. Ne? Oder sogar das neue McCartney-Album ist so, dass ich mir denke, jetzt weiß ich wieder, wie dieser Bursche bei den Beatles auf diese genialen Ideen gekommen ist.
Habe ich lustigerweise gerade, ich glaube, heute Morgen noch auf Facebook gelesen, und zwar von Nils Bockelberg.
Ah, ja.
Der auch irgendwie schrieb, ich glaube, er war es, der gesagt hat, irgendwie, Herr McCartney, da haben sie aber eine richtig schöne Platte gemacht und meinte das auch völlig unironisch.
Das war tatsächlich so. Also ich habe sie mir nur gekauft, weil ich irgendwie alles von McCartney, also aus Vollständigkeitsgründen. Und dann das letzte Album fand ich ziemlich gruselig, langweilig. Und dann habe ich das gehört und dachte mir, boah, was kann dieser Typ echt noch Melodien schreiben? So dieser geniale 3-Minuten-Popsong, ne? Wo auch gar kein anderer Anspruch dahinter liegt, als zu sagen, ich will einen guten 3-Minuten-Popsong machen. Und das kann McCartney immer noch mit seinen, glaube inzwischen 72, unheimlich gut.
Muss ich dann doch nochmal reinhören?
Unbedingt.
Herzlich willkommen bei der Sendung für Männer um 50. Nein, keine Sorge, wir werden natürlich jetzt nicht, jetzt sind wir doch bei deinem Buch gelandet, aber dann haben wir das jetzt auch schon besprochen. Wir werden natürlich nicht die nächsten 2 Stunden darüber reden, wie das so ist in unserem Alter, sondern wir werden so tun, als wären wir jünger oder so. Mal gucken. Nein, wir werden weiter über Journalismus plaudern. Doch erstmal die hier. Arcade Fire, Month of May, mitgebracht von Christian Jakobetz, der im Studio ist. Wichtige Band für dich, Arcade Fire?
Ich würde sagen, von dem, was so in Anführungszeichen in der Neuzeit ist und nicht irgendwelchen nostalgischen Erinnerungen bei mir nachhängt, würde ich sagen, ist das für mich eigentlich die Band der Gegenwart, ja.
Hast du sie mal live gesehen?
Nee, leider noch nicht.
Großartig.
Echt? Ist das
ja,
so?
Ja.
Also ich kenne das Month of May Video auf YouTube, das sie irgendwie mehrfach live gespielt haben, glaube bei irgendeiner Grammy-Verleihung. Und das ist ziemlich beeindruckend, soweit ich das über YouTube mitkriege. Ich habe allerdings mal in der Süddeutschen schönen Satz gelesen. Da hat jemand über Arcade Fire live geschrieben, das sei, als wenn dir ständig 6 Menschen ins Gesicht schreien.
Ja, das ist aber, das fand ich, das, also ich habe die durch Zufall mal live gesehen, bevor... ich weiß nicht, was vom ersten Album, nee, aber jedenfalls ganz am Anfang, als sie auch noch nicht groß waren und so. Und da haben die mich umgeblasen. Also, und genau deswegen, weil da eben nicht nur 6, sondern ja sogar 8 oder 10 Leute auf der Bühne standen, die ganze Zeit auch Instrumente gewechselt haben, die haben sich teilweise geprügelt auf der Bühne, was ich ganz großartig fand. Also, und zwar auch so eigentlich so eher so versteckt. Also, da 2 stritten sich und haben sich wirklich eingeschenkt. Also, ich dachte, was geht denn da ab? Und ich fand es aber ganz großartig. Und da hatte ich genau dieses Gefühl, genau, die brüllen mich alle an, was ich aber auch ganz oft vermisse auf Konzerten. Also ich finde Konzerte oft so harmlos, selbst wenn es Rockkonzerte sind oder so. Und deswegen haben die mich schon überzeugt. Inzwischen muss ich zugeben, dass ich die manchmal finde, die haben mir zu viel Kunst oder die wollen zu viel Kunst haben.
Also so, ja, es ist schon sehr verkopft. Ne? Also auch dieses Reflektor-Album, du merkst ja, das sind alles Leute, die ihr Handwerk unheimlich gut beherrschen. Ja, aber ich habe auch manchmal den Eindruck, so das muss jetzt sehr verziert sein und da tüftelt man vielleicht im Studio noch mal ein bisschen zu lange. Ich glaube, deswegen mag ich auch dieses Month of May so. Das ist so total unverkopft, ne? Das kracht einfach wahnsinnig raus.
Es gibt zwischendurch auch immer Stücke, die mich umhauen. Also ich mag die auch sehr, aber immer mit so einer. Ich merke, dass da doch eine leichte Distanz bleibt und es gibt. Sagt der LCD Sound System was?
Ja.
Es gibt so einen Film über den Typ.
Ja.
Und ich muss zugeben, ich hatte mich mit denen nicht beschäftigt. Ich hatte 2 Alben, die fand ich auch gut. Aber wusste gar nicht so richtig, was steckt dahinter. Und da gibt's diesen 2-stündigen Film, mit dem letzten, glaube ich, Konzert auch. Und da gibt es so ein Schlüsselerlebnis, weil das ist ja auch ein paar Jahre her schon. Und dann sind Arcade Fire, also die beiden, dieses Paar, was eigentlich Arcade Fire macht sozusagen, die beiden, sind dann Backstage bei LCD Sound System. Und plötzlich ging mir so ein Licht auf, weil ich dachte, genau, das ist so ein bisschen die Vorlage auch für Arcade Fire gewesen, was der so auf der Bühne fabriziert hat. Und der fertigt die aber so ganz komisch ab. Das ist eine ganz fiese Szene in dem ja. Film, weil die kommen so an und sagen, hey, ja, die werden dann vorgestellt. Offenbar kennen sie sich noch nicht richtig. Es dauert insgesamt 2 Sekunden und er sagt so, ja, nice to meet you und dreht sich so richtig demonstrativ weg. Ganz komische Szene und ich weiß nicht, warum die da drin ist. Da gibt's bestimmt eine Geschichte zu, aber wenn du irgendwann mal Zeit hast, ist aber ein toller Film.
Also was ich zumindest weiß, wenn ich so ein komplettes Album Arcade Fire gehört habe, danach ist mir irgendwie so nach lauten hässlichen Punk oder so. Mm, weißt du, so 3 Minuten völlig einfach, es scheppert einfach nur in den Lautsprecher und dann ist wieder gut. Also so toll, wie ich die finde, aber ja, danach ist wirklich so das Bedürfnis, so ganz was Schlichtes und Unverkopftes zu hören.
Ist schon gute Autofahrmusik auch.
Ja, definitiv, okay. Definitiv.
So, jetzt sind wir bei der Musik gelandet, was ja überhaupt nicht schlimm ist, ist ja auch im Radio ganz angebracht, aber lass uns doch nochmal zum Journalismus zurückkommen. Wie hat die Arbeit für dich im Journalismus, im weitesten Sinne, also nicht nur selber schreiben, sondern so, wie hat das bei dir angefangen? Das interessiert mich bei fast jedem Gast oder doch bei allen Gästen eigentlich immer. Was waren so auslösende Momente in deinem Leben, wo du gesagt hast, da fühle ich mich zu Hause oder da ist meine Leidenschaft, das will ich tun?
Also wenn ich wirklich in die Anfänge des Journalismus zurückgehe, dann geht das wahnsinnig weit zurück. Das ist wirklich so eine Geschichte, die ich meinen Kindern auch nicht erzählen darf, weil das so nach Streber klingt. Aber ich hatte tatsächlich mit 14 oder 15 das Gefühl, das ist der Beruf, den ich gerne machen möchte. Ich bin also irgendwie durch 1000 Zufälle bei einer Lokalzeitung dazu gekommen, dass ich da irgendwas schreiben durfte, was völlig Banales, Blödes. Aber ich fand das so faszinierend. Ich fand das toll, mich da hinzusetzen und das aufzuarbeiten und zu schreiben. Und meine Journalisten sind natürlich auch eitel. Also überhaupt kein Thema. Und du siehst dann am nächsten Tag als 15-jähriger Schüler deinen Namen in der Zeitung. Denkst du, wow, toll. Klar. Und ich habe dann irgendwann mal festgestellt, ich mag das, mich mit unterschiedlichen Themen zu beschäftigen. Nicht jeden Tag immer nur das Gleiche zu machen, am Schreibtisch zu setzen, rauszugehen. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, boah, ist das ein toller Beruf. Das ging eigentlich auch eine ganze Zeit lang ganz gut. Ich habe also eigentlich nur Zeitung gemacht. Das war natürlich auch noch zu einem Zeitalter, als es gar nicht die Möglichkeit gab, dass die Mediengattung mal eben zu wechseln. Und habe dann irgendwann mal, als ich dann zum öffentlich-rechtlichen ZDF gekommen bin, festgestellt, welche tolle Möglichkeiten Fernsehen bietet. Mhm. Das war so ein sehr einschneidendes Erlebnis. Also diese kleine Lokaljournalistenwelt zu verlassen und auch diese schreibende Welt zu verlassen.
Wo bist du aufgewachsen?
Oh, das ist ganz kompliziert. Zweimal in der Provinz, also ein Teil in Niederbayern und den anderen Teil in Ostwestfalen. Das sind, glaube ich, die beiden entvölkersten Gegenden in ganz Deutschland. Also in Niederbayern bin ich geboren und mein Vater war bei der Bundeswehr und deswegen bin ich in Ostwestfalen gelandet. Und ich glaube, das vielleicht spielte auch das eine Rolle, warum ich Journalismus und Medien so toll fand, weil wenn du wirklich in solchen Provinzdingern aufwächst. Ich meine, Ostwestfalen ist wirklich die dunkelste Gegend in ganz Deutschland. Also das ist grauenvoll. Die schalten ja nachts um 11 wirklich die Straßenlaternen aus und das ist kein Witz. Dann willst du einfach ein bisschen was sehen von der Welt. Und das ZDF war dann wirklich so eine Geschichte, wo ich gesehen habe, wow, man kann mit Bildern so richtig tolle Sachen konstruieren. Das war der zweite Punkt. Ich glaube, der dritte war dann tatsächlich, als ich das erste Mal irgendwie gesehen habe, was man mit dem Internet machen kann. Das war relativ früh, so 1999, 2000. Und dann dachte ich mir, das ist das Ding der Zukunft. Also dagegen ist Fernsehen und Zeitung, das sind alles absterbende Dinge. Die Welt wird digital. Und das verfolgt mich bis heute noch, dass ich mir denke, das ist das größte Experiment, das ich mir vorstellen kann. Das ist großartig, dass man als Journalist dabei ist.
Und da reden wir auch gleich weiter drüber. Jetzt wollte ich den Song ansagen, den nächsten, aber wo ist er denn? Da. Quess. So heißen die. Und das war dann einer dieser Songs, Queenie Eye, vom neuen Paul McCartney-Album, über die du vorhin geredet hast. Deswegen hast du den auch mitgebracht.
Deswegen habe ich ihn mitgebracht, aber auch deswegen, weil das, glaube, der Song war mein Schlüsselerlebnis auf dem Album.
Also es hat ja auch einen Grund, warum so Leute wie die Gallagher-Brüder und so sich immer noch auf den Mann beziehen. Also ist ja alles nicht so. Aber du hast schon recht, die haben irgendwann alle ganz furchtbare Platten gemacht.
Ja. Also deswegen war ich, glaube ich, auch glücklich, als ich Queenie Eye gehört habe. Und ich meine, der hämmert dann irgendwie so auf seinem Flügel rum und das Ding kracht einfach weg. Und dann hatte ich wieder Ebony and Ivory oder Say, Say, Say oder sowas im Kopf. Und dachte ich mir, toll, dass dieser Mann mit 72 wirklich nochmal solche Nummern schreibt.
Ich schätze mal, dass das damit zusammenhängt, dass man vielleicht in diesem Alter, was du vorhin beschrieben hast, jetzt sind wir doch wieder bei dieser alten Männerdiskussion, aber egal, schließlich bestimme ja ich hier die Themen und meine Gäste. So, könnt ihr jetzt machen, was ihr wollt, zu Hause am Radiogerät. Jedenfalls, wahrscheinlich hängt das da damit zusammen, dass man in dem Alter vielleicht noch denkt, ich muss noch irgendwas Wichtiges schaffen, ich muss hier noch irgendwie so ein wichtiges Statement loswerden oder so, und irgendwann, wenn man dann über die 50 ist, dann denkt man, ist drauf geschissen, ich mache einfach, worauf ich Bock habe. Also so stelle ich mir das vor.
Also ich glaube, dass es so ist und ich hoffe auch, dass es so ist, weil ich denke, wir haben dann beide, wenn wir dann dieses Jahr 50 werden, können wir dann beide mal irgendwann sagen, okay, wir haben unsere Marksteine gesetzt, wir haben unsere Dinger gemacht und muss eigentlich niemandem mehr was beweisen. Und ich glaube, dann produziert es sich entspannter und leichter. Und bei diesem McCartney-Song habe ich mir dann irgendwie gedacht, hey, die Gallagher-Brüder wären froh, wenn sie so eine Nummer heute schreiben würden. Und ich kann mir bei McCartney, ohne dass ich ihn kenne, kann ich mir einfach vorstellen, der setzt sich heute hin, schreibt einen Song, denkt gar nicht drüber nach, was könnte draußen gedacht werden oder was könnten Kritiker schreiben, sondern sagt einfach, den Song finde ich gut und den will ich so haben. Und ich finde dieses sehr Entspannte, das hört man dabei.
Wie geht's denn dir mit so Bands, die dann ähnlich klingen oder die sich an den Beatles orientieren, also Oasis und so? Sagst du dann eher so, ach, das hatte ich alles schon früher besser, Kinder? Oder packt dich das auch?
Das ist ambivalent. Also ich war ein großer Oasis-Fan, mochte die immer ganz gerne, obwohl die zwischendrin auch immer wieder mal ziemlichen Schrott produziert haben. Mhm. Aber ich finde, die haben großartige Songs gemacht. Ja klar, natürlich sind die inspiriert von Beatles. Aber sie streiten es auch überhaupt nicht ab. Sie sagen das ganz klar. Und damit finde ich, ist das auch okay. Und wenn ich mich an Lennon McCartney orientiere, dann ist das ja auch jetzt nicht das Schlechteste.
Nö, finde ich auch. Gibt es für dich Vorbilder in der Branche, in der du dich bewegst?
Nee. Also das klingt jetzt wahrscheinlich irgendwie so blöd arrogant, aber nee. Nein, also es gibt tolle Journalisten, überhaupt keine Frage, aber es gibt jetzt keinen, wo ich mir so einen kleinen Altar aufgebaut habe und ein Bild und da sind dann Kerzen daneben und ich denke mir, so möchte ich sein. Ich glaube, das kann man aber auch weder als Journalist noch als Schriftsteller noch als Musiker. Also entweder du bist irgendwie du, ne, oder du lässt es bleiben. Natürlich bist du beeinflusst von irgendwelchen Leuten, aber ich glaube, man merkt das wahnsinnig schnell, wenn du versuchst, irgendjemanden zu imitieren. Das funktioniert im Regelfall auch nicht.
Und hast du denn, weil du hast gerade beschrieben, du hast erst geschrieben, dann hast du die Macht der Bilder entdeckt sozusagen, also Fernsehen für dich entdeckt, dann kam das Internet dazu und hast gedacht, wow, da will ich hin, damit muss man was machen. Hast du sowas wie eine übergeordnete Botschaft als Medienmensch, dass du sagst, ich möchte die Welt verbessern oder sowas? Nee.
Nein, also ich meine, natürlich müsste man sie jeden Tag verbessern, aber es wäre ziemlich anmaßend, wenn ich mir das zutrauen würde, dass ich sie verbessern könnte. Ich glaube, als Journalist müsste man eigentlich nur eines, nämlich tagtäglich und das wirklich bis ins hohe Alter offen sein für das, was draußen passiert. Mhm. Versuchen, es möglichst vorurteilsfrei zu begreifen. Und ja, ich ertappe mich immer mehr dabei, dass ich diesen uralten Satz von Hans-Joachim Friedrichs ziemlich gut finde, der mal irgendwie so sinngemäß gesagt hat, ein Journalist macht sich nie mit einer Sache gemein und auch nicht mit einer guten. Das dämmert mir in letzter Zeit wieder ziemlich verstärkt. Also ich habe mich selber dabei ertappt, in den letzten Jahren bin ich dann auch so ein bisschen in der Netzszene rum etc. Und habe dann festgestellt, ich verliere da ein bisschen so die kritische Distanz dazu. Und das sollte man als Journalist nicht tun. Das ist aber auch schon ziemlich das Einzige, was ich Journalisten neben dieser Offenheit immer empfehlen würde.
Wie machst du das, diese Distanz bewahren, die kritische?
Indem ich mich einfach aus den Dingen ein bisschen raushalte. Also ich war in den früheren Jahren, gebe ich auch gerne zu, ziemlich viel unterwegs auf diesen üblichen Branchenveranstaltungen. Und ja, du merkst schon, du bist dann irgendwann, da gibt's diese Filterbubble, ne, und dann hängst du da irgendwie so ein bisschen mit drin. Und auf einmal merkst du, du bist nicht mehr in der Lage, die Dinge von außen zu betrachten. Deswegen habe ich mir für dieses Jahr auch wirklich fest vorgenommen, außer der Republika wirklich keine Veranstaltung zu besuchen.
Das ist auch absolut vernünftig. Ich glaube, außer der Republika.
Nee, und die Republika ist auch wirklich sowas, wo ich sage, okay, da gehe ich hin und habe meinen Spaß. Da sehe ich mich auch gar nicht als Journalist, sondern da will ich mich einfach beeinflussen lassen. Und davon abgesehen, es ist eigentlich kein Geheimnis oder ein bisschen dann doch, ich bin wahnsinnig großer Fan von Felix Schwenzel. Okay. Und solange der da redet, fahre ich dahin, weil ich ihn einfach hören möchte, weil ich ihn großartig finde. Aber das ist jetzt für mich nicht sowas, wo ich sage, okay, da bin ich so in der Filterbubble, sondern das sind einfach Leute, wo ich sage, okay, die höre ich sonst nicht, die will ich gerne hören. Aber so diese anderen Branchentreffs etc. werdet ihr mich dieses Jahr nicht sehen.
Ich muss jetzt natürlich einen Disclaimer senden, weil das ja vielleicht nicht jeder und jeder weiß, bei der Republika, eine Konferenz, die jedes Jahr in Berlin stattfindet, im Mai, zu digitalen Themen, bin ich einer der Veranstalter. Deswegen habe ich gerade gesagt, man braucht keine andere Veranstaltung. Mit einem Augenzwinkern natürlich. Und Felix Wenzel kann man auch noch erklären, ist ein, ja, einer der dienstältesten Blogger in Deutschland eigentlich, bloggt unter wirres.net. Und ja, ich mag den auch sehr.
Also, er ist der unterschätzteste in ganz Deutschland.
Das könnte sein.
Doch.
Aber ich unterschätze ihn nicht.
Nein, du nicht, ich nicht und wahrscheinlich die, ich weiß nicht, wie viele Leute er jedes Mal auf der Republika zieht, die unterschätzen ihn auch nicht. Mhm. Aber das ist ehrlich eines der Phänomene im Netz, die ich noch nicht so ganz kapiere. Also bei allem Respekt vor Sascha Lobo und allen anderen. Aber ich finde, das größte Potenzial und die intelligentesten Sachen, die kommen wirklich von Felix Schwenzel.
Wir können ja gleich mal ein bisschen Ursachenforschung betreiben.
Unbedingt.
Ja, erstmal Joan as Police Woman. So, dafür musst du dich jetzt aber doch ein bisschen verantworten. Georg Ringswandel mitgebracht.
Gewandel.
Entschuldigung, mitgebracht von Christian Jakubetz. Ich habe, damit konnte man mich ja jagen. Das war für mich so Clownerie früher.
Ja, mich früher auch. Also für die, die es nicht kennen, muss man das vielleicht dazu sagen, dass Georg Ringswandel eine sehr spannende Lebensgeschichte war, also Chirurg irgendwo an einem Krankenhaus in Oberbayern und nebenher so Kleinkünstler, hat so ein bisschen Kabarett gemacht und das war wahnsinnig schrill, also der rannte dann geschminkt und in Strumpfhosen durch die Gegend und das war also 3 Stunden, es war laut und schrill und ziemlich schräg. Und da hatte ich ihn mal gesehen und dachte mir irgendwie, nee, das hält mein Kopf nicht aus. Ist irgendwie ganz lustig, aber mehr auch nicht. Und dann hatte ich ein bisschen vom Radar wieder genommen und dann hat er vor ein paar Jahren, 2009, 2010, ein Album gemacht, benannt nach dem Münchner Stadtteil Untersendling. Und das ist ein total zurückgenommenes Album, mit 3 Leuten aufgenommen, also wirklich ganz reduziertes Line-up. Und wahnsinnig schöne Songs. Also ganz zurückgenommen mit ernsten, aber auch sehr besonderen Texten, die Gott sei Dank auch nie so diesen Zeigefinger oder dieses Liedermachertum haben, sondern er singt einfach so aus dem Leben und mit der Weisheit eines älteren Mannes. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, boah, sind das tolle, großartige Songs, die dieser Mann inzwischen macht. Der verzichtet auch inzwischen auf Strumpfhosen, Schminke etc.
Ist in dem Alter vielleicht auch besser.
Also wäre schon 20
Strumpfhosen, ne?
Ja, es sah damals schon komisch aus, aber jetzt glaube ich, sehe es völlig bescheuert aus. Und ich mag den, weil er so ein Freidenker ist, ein totaler Freigeist, der sich rausnimmt, das zu sagen, zu schreiben, zu denken, was er gerade will, der dann auch seine Chefarztkarriere irgendwann an den Nagel gehängt hat. Und es gab mal eine Dokumentation im bayerischen Fernsehen über ihn und da gab es eine sehr bewegende Szene und die fand ich ziemlich toll, weil wir jetzt auch gerade diese Poetry Slammerin haben, die also Ringswandel hat damals im TV erklärt, er war also dann Arzt und musste irgendeinem quasi zum Sterben verurteilen Patienten, der so Mitte 40 war, musste er sagen, du wirst noch ein halbes Jahr leben. Und dieser Patient lag da und war gerade voll des Lebensmutes und erzählte, wie sehr er sich darauf freut, nach Hause zu kommen und auf seine Tochter etc. Und Ringswandel hat ihm dann die schlechte Botschaft überbracht und ist rausgegangen und hat in den Spiegel geguckt und hat sich gefragt, ist das das, was ich den Rest meines Lebens machen will? Und hat dann gesagt, nein. Und dann ist er nach Hause gegangen und hat also irgendwie seiner Frau und seinen 2 oder 3 Kindern gesagt, ich werde ab sofort hauptberuflich Musiker. Und die sind dann irgendwie halb kollabiert, weil er hatte ja ein ganz gutes Chefarzteinkommen. Und das fand ich so toll. Also ich meine, wenn auf dieselbe Idee 20 Jahre später eine Poetry Slammerin kommt, dann beeindruckt mich das nur eher weniger. Also der hat das wirklich durchgezogen zu sagen, ich mache mein Ding, ich mache das, was ich immer machen wollte. Und der macht inzwischen so wunderbar lakonische, tolle Musik. Und dann muss man noch dazu sagen, wir Bayern müssen ja immer mit irgendwelchen Vorurteilen kämpfen, dass wir also in Wirklichkeit,
das stimmt, ja,
kriegerisches Bergvolk sind und irgendwie mehrheitlich zu 80% CSU wählen. Und das ist so ein Klischee. Und Leute wie dieser Ringswandel, die stehen für mich so für das gute, bessere Bayern, das es ja auch gibt.
Habe ich von gehört. Ich muss als Berliner dann auch die Berliner Klischees erfüllen und muss natürlich. Wie viel Prozent kriegt denn die CSU inzwischen in Bayern?
Ja, inzwischen leider wieder ziemlich viel.
Ich wollte gerade sagen, so weit von den 80% seid ihr jetzt nicht weg, oder?
Nee, wir waren schon mal auf, warte mal, was war die letzte? Waren sie, glaube ich, irgendwie 47% oder ja, 46?
Hälfte so ungefähr.
Ja. Und das ganz Schlimme ist, der Erwin Huber, der damals diese Wahlniederlage, diese krachende verursacht hatte, der war mit meiner Mutter in der Klasse. Ich kenne den, seit ich ein kleiner Stöpsel bin. Mhm. Und war immer so zwiegespalten. Auf der einen Seite tat er mir leid, weil ich ihn kannte, auf der anderen Seite dachte ich mir, Gott sei Dank. Und inzwischen gibt's bei uns keine FDP und auch nur noch kaum mehr nennenswerte Reste der SPD. Wobei das Schlimme ist ja, die bayerische SPD ist ja auch irgendwie nichts, wo du sagst, ja, die wären jetzt endlich mal dran. Jetzt sind wir, glaube ich, wieder bei knapp 50%.
Ja, aber das, was du gerade gesagt hast, damit wären wir jetzt natürlich in einer anderen Diskussion, aber das gilt ja inzwischen fast bundesweit leider. Insofern.
Das war ehrlich
gesagt. Die Unterschiede. So. Weißt du?
Ja.
Jetzt sind wir in der Politik plötzlich gelandet, was ja auch okay ist, aber das werden wir jetzt wahrscheinlich auch nicht abschließend behandeln können, wie man natürlich abschließend sowieso nichts in 2 Stunden behandeln kann. Aber ich will unbedingt zurück zu den digitalen Medien, weil das ist ja auch einer der Gründe überhaupt, warum du hier sitzt. Ich habe vorhin gesagt, dass ich hoffe, du hast das nicht despektierlich verstanden, weil wir können natürlich auch weiter noch über Musik reden. Das funktioniert ja auch hervorragend. Also
wir werden unsere Schlenker schon hinkriegen.
Wir kriegen unsere Schlenker hin, immer wieder zurück zu Paul McCartney. Aber es sollte ja eigentlich auch so ein bisschen darum gehen, diese ja inzwischen etwas leidige Diskussion des Journalismus im digitalen Zeitalter und so. Eigentlich habe ich persönlich den Eindruck, man hat das eigentlich jetzt hinter sich. Viele Jahre lang gab es aber so diese Grabenkämpfe zwischen den noch analogen Print- und Fernsehjournalisten und den sich selbst als wahnsinnig modern vorkommenden Digitaljournalisten, die wissen, wie YouTube funktioniert und Facebook einbinden und Twitter und. Wo hast du dich in diesen Lagern, nenne ich sie jetzt mal, weil es eine Zeit lang so war, da gab es schon eine ziemliche Anti-Haltung bei einzelnen Leuten, wo hast du dich da immer gesehen?
Also ich habe mich lange Zeit eindeutig auf der Seite der Digitalen gesehen, habe aber dann letztes Jahr, als der Spiegel diese Diskussion über die Zukunft der Tageszeitung anfing, irgendwann mal festgestellt, wie absurd dieses Lagerdenken inzwischen ist. Also ich wurde dann auch vom Spiegel um einen Gastbeitrag geschrieben und habe dann wenig überraschend geschrieben, dass ich jetzt nicht an die Zukunft der analogen Tageszeitung glaube. Was mich total überrascht hat, war das Feedback, das es dann in vielen anderen Medien gab, also in der FAZ, in der Zeit etc., die dann alle geschrieben haben, der Spiegel hat nichts anderes gemacht, als dieses digitale Lager und die üblichen Verdächtigen rauszuholen und die haben dann geschrieben. Also die Diskussion drehte sich nicht mehr darum, wie sieht die Zukunft von Medien aus, sondern welches Lager sagt jetzt gerade was. Und dann habe ich mir irgendwann mal gedacht, A, es nervt und B, habe ich dann festgestellt, in ihrer Verbohrtheit sind sich beide Lager gar nicht mal so unähnlich. Leider auch wir Digitale, also ich sage jetzt bewusst wir nicht. Mhm. Ne? Also so dieser Reflex, Zeitung ist doof oder Fernsehen ist doof, der ist auf Digitalseite genauso vorhanden wie bei den Analogen, die sagen, ihr immer mit eurem Internet. Und dann dachte ich mir, Journalisten sitzen am besten immer zwischen allen Stühlen, raus aus den Lagern.
Und dann hast du dich wieder an den alten Satz erinnert, dass man sich ja mit keiner Idee gemein machen soll und
ja,
hast beide Lager verlassen und wieder von außen betrachtet. Genau da machen wir gleich weiter nach Who Made Who, The Morning. Christian Jakobetz ist im Studio und wir waren gerade schon mal bei den journalistischen Lagern, die es gibt, bestimmt auch immer noch. Also ist man da eher digital, ist man da eher in den älteren, in den analogeren Medien verhaftet, haben festgestellt, dass es eigentlich Quatsch ist, was es auch ist. Trotzdem gibt es das ja und also ich kann es aus meiner Seite, du bloggst ja auch. Mhm. Dein Blog ist, Moment, jetzt muss ich nicht falsch sagen, jagblog.de, ne? Hast du da auch diese kritische Distanz zu Themen oder machst du das persönlicher und damit auch vielleicht ein bisschen subjektiver?
Also das Tolle am Bloggen ist ja, dass man da nicht Journalist ist, sondern dass du halt wirklich sagst, okay, das bin ich, das ist meine ganz persönliche Meinung. Und ich muss da auch nicht einerseits, andererseits abwägen, was übrigens bei Kommentaren oder Meinungsäußerungen eh immer der Tod von allem ist, dieses einerseits, andererseits. Aber da kann ich das schreiben, was ich persönlich denke. Und das nutze ich auch sehr gerne und nutze ich auch sehr bewusst. Auf der anderen Seite stelle ich aber da auch wieder fest, in dem Moment, wo ich mal irgendetwas schreibe, was möglicherweise in dieses Lagerschema nicht reinpasst, kommen dann sofort so verwunderte Reaktionen wie, von dir hätten wir das nicht gedacht. Mhm. Und ich mir dann denke, was ist das für ein Unsinn, wenn ich von vornherein darauf festgelegt bin, immer generell für oder gegen etwas Position beziehen zu müssen? Deswegen will ich da eigentlich auch ganz gerne raus, weil in dem Moment, wo du in irgendein Lager festgenagelt bist, verlierst du alle Freiheiten. Also siehst du ja jetzt auch bei der Reaktion auf Sascha Lobos Text. Ne? Mhm. Also ob der jetzt richtig oder falsch war, die eine Sache. Aber ich glaube, das Erstaunen war ganz groß. Sascha Lobo, der Vordenker des Internet, sagt, das Internet ist gar nicht so toll. Wie kommt ausgerechnet der jahrelang gesagt hat, also der muss doch jetzt auch weiterhin sagen, das Internet sei toll. Also das fand ich war der interessanteste Aspekt an dieser ganzen Debatte. Bei allem, was ich kritisiert hätte an diesem Text, würde ich sagen, es war ein Schritt in die richtige Richtung. Nämlich mal raus aus diesem, wir finden das Netz immer toll.
Ja, ich glaube, was viele Leute auch überrascht hat, warum muss man das dann, warum muss man so einen Richtungswechsel immer haben? Aber ich glaube, das liegt vielleicht so ein bisschen in Saschas Art und Charakter auch. Und natürlich ist man bei so einem Text auch nochmal anders als im persönlichen Gespräch oder so. Man, vielleicht war man auch überrascht, dass das jetzt wie so ein Richtungswechsel klang. Mhm. Muss es ja gar nicht sein. Also ich finde es deswegen gerade eine spannende Herausforderung, weil es war ja so, und ich zähle mich durchaus auch zu den Leuten, die auch eine Zeit lang ihre Problemchen hatten mit analogen Journalisten, was, möchte ich behaupten, hauptsächlich daran lag, dass ich wahnsinnig schlechte Erfahrungen gemacht habe als Blogger, der, glaube ich, immer ziemlich offen war gegenüber anderen und dann aber irgendwann so gemerkt hat, der wollte zwar ein Interview mit mir machen, eigentlich ging es aber darum, mich irgendwie so ein bisschen anzupieksen und warum hatte ich so. Und dann habe ich durchaus auch manchmal so klarere Haltungen eingenommen und gesagt, so, ihr seid doof. Das war natürlich immer Quatsch inhaltlich, aber oder nicht immer Quatsch, aber das war natürlich eine Haltung, die man eingenommen hat auch, die vielleicht gar nicht so richtig nötig war, aber die man brauchte zu der Zeit. Was wollte ich eigentlich sagen?
Du hast schlechte Erfahrungen gemacht.
Genau, und deswegen kann ich da mich durchaus dazu zählen, dass ich gesagt habe, okay, dann haben wir halt jetzt hier eine Zugehörigkeit in die eine oder andere Richtung. Ich finde es aber im Moment gerade ganz spannend, unter anderem natürlich durch den Text von Sascha Lobo in Bezug auf die NSA-Affäre und wie sich seine Haltung zum Netz oder zum Internet dadurch, wie er die so ein bisschen revidiert hat oder gesagt hat, ich habe mich geirrt. Das ist ja schon mal ein Satz, den man schätzen muss.
Ja, unbedingt. Per se.
Weil es war ja so, dass wir, sage ich jetzt einfach mal, ganz oft den analogen Journalisten oder denjenigen, die gesagt haben, die Tageszeitung, die gedruckte, darf nicht sterben, dass wir den Leuten ganz oft vorgeworfen haben, ihr könnt nicht umdenken. Ihr seid unflexibel, ihr wollt das bewahren, was ihr habt, erkennt aber nicht, dass sich die Welt verändert. Und vielleicht sind wir ja jetzt an einem Punkt auch, an dem auch die Verfechter alles Digitalen, sage ich jetzt einfach mal so, auch erkennen müssen, okay, es ändern sich aber gerade Dinge, sei es auch nur in der Art, wie wir sie betrachten. Und deswegen müssen wir vielleicht auch ein bisschen umdenken. Und jetzt wird halt spannend zu sehen sein, wer bleibt einfach bei dem Status quo und sagt, nein, das ist so und das wird für immer so bleiben. Und wer kann vielleicht auch mal einen Satz formulieren, in dem drin vorkommt, ich habe mich geirrt.
Also ich glaube, das wird ganz im Ernst eines der spannendsten Aspekte von der diesjährigen Republika sein. Ob man tatsächlich in der Lage ist, diese veränderten Rahmenbedingungen, die wir jetzt einfach mal festhalten müssen, ernsthaft zu diskutieren und nachzudenken, was können die Konsequenzen daraus sein. Also ich fand Saschas grundsätzliche Idee zu sagen, hey, ich stelle das mal in Frage und diese Netzeuphorie, diese ungeteilte ist vielleicht mal zu Ende, die fand ich ja grundsätzlich richtig. Was ich falsch fand, war die Konsequenz zu sagen, das Internet ist kaputt. Das fand ich einfach nicht logisch. Und zweitens, ich glaube, das Internet hat uns nie was versprochen. Wir haben uns vielleicht etwas erwartet, aber das Internet war kein Versprechen. Trotzdem glaube ich, da bin ich komplett bei dir, dass man tatsächlich jetzt mal sagen muss, okay, jetzt wird spannend. Schaffen wir es, die wir bisher die Netzeuphoriker waren und die ja auch immer mit so einer gewissen Überheblichkeit auf die anderen herabgeblickt haben, schaffen wir das mal in Frage zu stellen, was wir die letzten Jahre so gemacht haben. Ich glaube, A, es ist total an der Zeit dafür und B, Republika wäre ein guter Ort dafür.
Wird garantiert ein ganz wichtiges Thema werden. Ich bin übrigens, ich glaube, dass wenn, ich hatte den Satz ja auch schon mal geschrieben, das Internet ist kaputt und ich behaupte einfach mal, dass Sascha ihn vielleicht ähnlich, ich meine, ich habe mit ihm nicht darüber gesprochen, ich habe ihn lange nicht gesprochen, aber was ich meine, ist natürlich nicht das Internet als Technik, sondern das Internet als Idee. Und das finde ich nach wie vor mindestens stark angegriffen durch die Enthüllungen. Es hat sich ja durch die Snowden-Enthüllungen und durch die Enthüllungen des Guardians und anderer Medien, hat sich ja in erster Linie eins verändert. Wir wissen es jetzt.
Ja, das ist erstmal der entscheidende Unterschied.
Das jetzt wissen wir es. Das ist der größte Unterschied. Ja. Und vielleicht bisher eigentlich auch der einzige, weil es ist ja auch vorher, war es ja schon jahrelang Tatsache, ohne dass wir es wussten und dann haben wir uns so und so verhalten und das Netz so und so benutzt. So, und jetzt ist natürlich die große Frage, was passiert jetzt, nachdem man Dinge weiß, die man vorher nicht wusste? Und ich stelle bei mir schon fest, dass ich ich würde gar nicht mal sagen, dass ich jetzt ganz viel anders mache, aber es beschäftigt mich die ganze Zeit. Also ich denke inzwischen über Dinge nach, über die ich vorher nicht nachdenken musste.
Ja, definitiv.
Und das ist schon eine wahnsinnige Veränderung und ich finde schon, dass das diese Idee, und man braucht Euphoriker, um eine Idee tragen zu können, dass die Idee schon stark verletzt ist.
Also ich glaube, dass die Idee nach wie vor immer noch existiert und auch gar nicht, dass die Idee angegriffen ist. Ich glaube, wenn ich das ganz pragmatisch sehe, meine Geheimdienste gibt es seit Anbeginn der Zeit. Und dass die Informationen haben wollen, ist nichts Neues. Mhm. Die haben Telefone früher angegriffen, die haben Briefe angegriffen, die haben, ich weiß nicht, alle Kommunikationswege angegriffen. Das werden sie auch weiterhin tun, wenn wir sie lassen. Also das ist erstmal ganz nüchtern betrachtet deren Job. Ich glaube, die Diskussion, die wir jetzt dort führen, ist eine, die schlicht und ergreifend auf politische Ebene gehört. Nämlich, dass in dem Fall auch die kleine Bundesrepublik Deutschland den großen Amerikanern mal sehr klar sagen muss, so geht das nicht. Und nicht irgendwie, dass Herr Friedrich einmal nach Washington fährt und sagt, der Vizepräsident hat mir im Vorbeigehen gesagt, das sei alles gar nicht so schlimm.
Aber glaubst du denn wirklich, dass Deutschland eine tatsächliche Souveränität hat, um das auch nur ansatzweise in einem bestimmten Gewicht sagen zu können?
Naja, ich meine, wir sind natürlich jetzt nicht so eine Supermacht wie die USA, aber auf der anderen Seite denke ich mir schon, wir sind irgendwie hier in Deutschland, leben wir im größten und wahrscheinlich globalpolitisch gesehen wichtigsten Land, also ohne dass ich jetzt sage, wir sind so wahnsinnig wichtig, aber politisch gesehen wichtigsten Land Europas. Und wenn wir das nicht können, wer sollte das dann können? Und davon abgesehen denke ich, Frau Merkel ist irgendwie auf dem Zenit ihrer Macht, hat eine 80% Mehrheit hinter sich mit der großen Koalition. Also wenn sie es jetzt nicht tut, dann weiß ich nicht, wann sie es jemals tun will. Und wenn jetzt nicht ein Moment wäre, auch einer politisch befreundeten Nation klar ihre Grenzen aufzuzeigen, dann weiß ich nicht, wann dann. Und vor allem, denkt dir mal die Konsequenz zu Ende, wenn wir es nicht tun oder wenn Frau Merkel das nicht täte. Das würde bedeuten, es gibt einen Freibrief für Geheimdienste aller Art, unsere sämtliche Kommunikation auszuspähen. Aber ich glaube, die Debatte, die gehört tatsächlich dorthin, nämlich auf die politische Ebene. Aber die Idee des Netzes ist nicht angegriffen. Die Idee des Handys war auch nicht angegriffen, nur weil es belauscht wird. Und ich glaube, man muss das wirklich ganz nüchtern und pragmatisch sehen. Solange es Geheimdienste gibt, werden die immer versuchen, irgendwo hinzukommen, wo es Informationen potenziell gäbe. Und wo gäbe es mehr Informationen als im Netz?
Was hat sich denn für dich persönlich verändert seit dem Sommer 2013, seitdem Snowden anfing, Dokumente über die NSA und andere zu leaken?
Also es war erstmal so eine gewisse Fassungslosigkeit. Dann habe ich ehrlich gesagt, auch wenn das völlig absurd ist, erstmal Snowden misstraut, weil das Ganze eine Dimension hatte, die so unvorstellbar war, das kann doch gar nicht sein. Und irgendwie habe ich auch am Anfang ehrlich gesagt in völliger Naivität nicht ganz das Ausmaß begriffen, weil mir die Logik nicht einleuchtete, weil ich mir dann dachte, warum, was hat die NSA davon, wenn sie jetzt meine Mails liest? Also ich gehöre jetzt nicht zu denen, die sagen, ich habe nichts zu verbergen. Aber trotzdem denke ich mir, gut, wenn sie jetzt meine Mails lesen, wenn sie keine Erkenntnisse draus ziehen. Dann dachte ich im zweiten Moment an die Stasi, die ja genau daran verreckt ist, an dieser Datensammelwut, die sie irgendwann nicht mehr koordinieren konnte. Und dann hat mir das dann schon mal irgendwann gedämmert, dass ich mir dachte, Moment mal, wenn ich jetzt mit irgendjemandem skype, wenn ich jemandem eine Mail schreibe, eine SMS schreibe, dann sitzt da irgendjemand in der Leitung potenziell und überwacht das. Und dann fühlte ich mich erstmal ziemlich hilflos, weil ich mir gedacht habe, okay, was mache ich jetzt? Soll ich meine ganze Kommunikation wieder auf den Briefweg legen?
Mhm. Was ja auch nichts nützen würde.
Was auch nichts nutzen würde. Auch Briefe kann man öffnen. Und dann bin ich irgendwann mal in so einen Fatalismus geraten, dass ich mir auf der einen Seite dachte, okay, potenziell kann das jetzt alles mitgelesen und mitgehört werden. Und ich habe mich dann schon auch dabei ertappt, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn ich jetzt wirklich etwas ganz Privates, Dringendes oder sonst was weitergeben will, dann mache ich das nicht mehr per Mail, auch wenn mir das wahrscheinlich nichts nutzt.
Und das ist doch schon erstaunlich, oder? Dass ich habe tatsächlich auch, weiß ich nicht, wirklich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, gar nicht jetzt im großen Rahmen oder so, aber es gab 2-3 Momente, wo ich gedacht habe, das schicke ich jetzt so nicht ab. Ich rufe den an, auch, ja, wird auch abgehört, aber irgendwie habe ich den Eindruck, ich rufe den jetzt lieber an. Und das ist allein natürlich schon eine irre Einschränkung meiner Kommunikationsbewegungsfreiheit.
Das ist schon richtig. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, auch wenn ich weiß, es gibt einen Unterschied zwischen Geheimdienst und vielleicht irgendeinem IT-Admin, der mitlesen kann. Aber wenn wir mal ehrlich zu uns selber sind, dann müssten wir doch eigentlich wissen, eine E-Mail war immer so geheim wie eine Postkarte. Also jeder Admin auf irgendeinem Server kann Mails mitlesen. Also der Gedanke zu sagen, wir können dort, sofern ich sie nicht verschlüssele, tatsächlich privat kommunizieren, war ja schon immer grundlegend falsch. Mhm. Damit will ich nicht rechtfertigen, sondern nur sagen, wir haben vielleicht auch ein paar Denkfehler bei der ganzen Geschichte gemacht. Digitale Kommunikation ist immer relativ leicht zu knacken und abzuhören und mitzulesen. Vielleicht ist es auch gar nicht schlecht dafür, mal ein Bewusstsein wieder dafür zu kriegen, dass es vielleicht Dinge gibt, die einfach privat sind und unter uns bleiben sollten.
Ganz ehrlich, mich hat's ja einfach auch wahnsinnig geärgert, weil aus dem Bekannten und Verwandtenkreis der älteren Generation höre ich seit 10 Jahren nur dieser ganze Internetquatsch und was macht ihr da und ich trage mein Geld nach wie vor zur Bank und gebe das dem Typ, weil so Internetbanking mache ich nicht und so. Und ja, nee, ist okay, ist sicher und so. Und dann plötzlich haben die alle recht. Das ist im Grunde genommen, das ist natürlich auch so ein bisschen fies, aber ich habe in den letzten Wochen habe ich überlegt, ob es nicht auch bei den ganzen Debatten, die dann auch darüber geführt werden, jetzt auch als Reaktion auf die Obama-Rede und habe ich immer den Eindruck, da gibt's schon auch nochmal 2 Generationen der Reaktion. Nämlich einmal die Leute, sag ich mal, in unserem Alter, denen zum Beispiel klar war, ja, es gibt Geheimdienste, die vielleicht auch die Forderung, man muss Geheimdienste abschaffen für. Also ich halte die für deswegen albern, weil das wird einfach definitiv nicht passieren. Und
das ist utopisch.
Selbst wenn das einzelne Länder beschließen, heißt das für andere Länder immer noch überhaupt nichts. Also das weltweit hinzukriegen, ist sicher eine Aufgabe für die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte. Aber wir haben gesagt, ja, es gibt Geheimdienste und es ist auch klar, dass aber das Ausmaß hat schockiert. Und die tatsächliche Tatsache, dass die wirklich versuchen oder das auch wirklich tun, alles zu speichern und irgendwie auszuwerten. So, das ist ja schon irrsinnig, man kann es ja kaum verstehen. Ich glaube auch übrigens bis heute, dass das nicht funktioniert. Ich glaube, dass das eine riesen Geldmaschine ist in Wirklichkeit, die dahinter steckt. Da werden also durch 9/11, meiner Meinung nach, wurden da Gelder plötzlich freigegeben für bestimmte Apparate, die natürlich auch irgendwie gerechtfertigt werden müssen und die weiter am Laufen gehalten werden müssen und so. Also ich glaube, da steckt noch viel anderes hinter, aber egal. Und dann gibt es noch eine Generation, die, glaube ich, zum ersten Mal erkannt hat, dass es Geheimdienste gibt.
Vermutlich. Also ich glaube, gerade für Jüngere war das eine Erkenntnis, die sie ziemlich getroffen haben muss. Ich meine, muss ja auch sagen, die DDR war ein System, das nur aus Überwachung etc. bestand. Also ich vermute mal, jemand, der die DDR noch miterlebt hat, der ist über das, was da jetzt passiert, nicht wirklich überrascht. Der sagt, okay, das ist halt dasselbe Spiel, wie wir es hatten, vielleicht nicht ganz so dramatisch und auch nicht mit diesen offenen Konsequenzen, aber ja, der Staat überwacht und der Staat hat große Ohren und hört mit. Das ist, glaube ich, jemanden, der heute 20 ist, dem konnte das nicht bewusst sein. Ich habe aber ehrlich gesagt, und das wundert mich eigentlich am meisten bei der ganzen Geschichte, gerade bei diesen Jüngeren, den Eindruck, das ist denen auch ziemlich wurscht.
Ich weiß nicht.
Also kannst du dich noch erinnern, das war doch so 1986, 87 gab es doch die große Volkszählung in der alten Bundesrepublik. Mhm. Und damals gab es Riesenproteste und Widerstände, da wurden Daten erhoben. Mhm. Mein Gott, das gibt heute jeder im Netz mühelos frei. Und damals gab es Bürgerinitiativen und Protestbewegungen dagegen, dass du dem Staat mitteilen sollst, wo du wohnst und wie viele Leute in deinem Haushalt leben. Das war damals im Vergleich zu dem, was du heute freiwillig rausgibst, total harmlos.
Ja, ja, absolut. Aber die Generationsfrage ist natürlich eine sehr, sehr spannende. Also das könnte damit zu tun haben, wobei, noch bevor ich es ausgesprochen habe, revidiere es schon. Also ich wollte eigentlich sagen, es könnte damit zu tun haben, dass du natürlich auch Konsequenzen erlebt haben musst, um dir der Tragweite einer bestimmten Geschichte bewusst zu sein. Das heißt, aber das würde eigentlich bedeuten, dass die älteren ehemaligen Bürger der DDR eigentlich heute auf den Straßen stehen müssten, wenn sowas wie Snowden passiert, also wenn die ganzen Überwachungsskandale irgendwie ans Tageslicht kommen. Eigentlich müssten wir dann alle auf der Straße stehen, nochmal mehr aber die es schon mal in der Form erlebt haben. Oder?
Ja, würde ich dir erstens recht geben. Und zweitens, was mir generell auffällt, ist, dass diese digitale Gesellschaft Dinge tut, die wir früher eigentlich für unmöglich gehalten hätten. Also wir schaffen ja auch, wenn wir mal ein bisschen von der Überwachungsgeschichte weggehen, wir schaffen im Netz gigantische Monopole. Gigantische Monopole. Mhm. Ich meine, es gibt Google, es gibt Amazon, es gibt Apple etc. Ich nehme mich dort auch nicht aus. Ich habe auch mein iPhone eingepackt und bestelle bei Amazon und Google. Bin da kein bisschen besser. Aber wir schaffen die Struktur von potenziell riesengroßen Monopolen, die uns komplett in der Hand haben können, mit allem, was sie dort tun. Das ist ein Verhalten, von dem ich überzeugt bin, dass wir das in der analogen Welt nicht getan hätten. Also wir reden von einer Gesellschaft, die sich im analogen Leben Gedanken macht über den richtigen Krümmungsgrad von Salatgurken und die Mülltrennung macht etc. Alles peinlichst genau reglementiert. Aber im Netz ist uns fast alles egal. Und das finde ich erstaunlich. Ich weiß nicht, ob es Unwissenheit ist oder Bequemlichkeit oder eine Mischung aus beiden. Aber wenn ich mir das Bild, das wir im Netz haben, jetzt aufs echte Leben vorstelle und würde sagen, okay, ganz Berlin ist jetzt mit Google-Supermärkten überzogen, dann würden wir wahrscheinlich alle aufschreien und würden sagen, um Gottes Willen, Google hat alles andere verdrängt, wir können jetzt nur noch bei Google einkaufen.
Was ich ja auch nicht so richtig verstehe, ist, warum, also oder eigentlich, was es im Moment bräuchte, ist ja ein Vertrauen wieder in den Staat. Ja. Weil in einem Unternehmen kann ich nur bis zu einem bestimmten Punkt vertrauen, finde ich. Also als Einwohner eines Landes, als Bürger, als Teil eines Staates.
Ja.
Also ich kann einfach, ein Unternehmen hat immer unternehmerische Ziele, klar, die der Staat eigentlich nicht braucht, außer in einzelnen Fällen. So, eigentlich müsste ich also dem Staat mehr vertrauen können als Unternehmen. Und die Diskussion hatten wir ja online auch schon oft. Tatsächlich hat es sich aber wahnsinnig umgedreht. Die Leute halten im Zweifelsfall aus Gründen eher zu Google als zu ihrer Bundesregierung. Weil sie immer wieder merken, okay, die Bundesregierung agiert nicht in meinem Sinne. Also da gibt's die Vorratsdatenspeicherung, die geplant ist, trotz NSA und allem und so. Das heißt, man fühlt sich auch machtlos, weil selbst Experten immer wieder sagen, das bringt nichts, das müssen wir anders machen, das geht so nicht und Datenschutz und überhaupt und so. Aber es wird einfach alles gemacht. Das heißt, also speziell Menschen, die sich viel in digitalen Welten bewegen, misstrauen dem Staat immer mehr, vertrauen aber ihre Daten dafür weltweiten Konzernen an.
Und ja, die Krux dabei ist aber auch, glaube ich, dass ja Unternehmen wie Google oder Amazon oder wer auch immer, die liefern ja auch gute Produkte ab. Also ist ja jetzt nicht so, dass ich sagen würde, okay, bei Google kriege ich ja nur Schrott. Also Google Docs ist ein tolles Werkzeug, die Google Suchmaschine ist vermutlich momentan immer noch die beste, zumindest für eine breite Masse. Und bei der Bundesregierung bekomme ich ja nicht immer tolle Produkte wieder raus.
Überhaupt nicht.
Ich glaube, das ist so ein bisschen die Krux. Dabei ertappe ich mich ja auch selber, dass ich mir denke, ja, aber Google Docs ist nun mal einfach ein verdammt gutes Werkzeug, mit dem ich wunderbar arbeiten kann.
Naja, aber da gehen wir mal kurz zu Facebook, zu den ganzen Problemen, die man da hat, dass dauernd AGBs angepasst werden, Funktionen eingeführt werden, egal ob man die will oder nicht und so. Das ist ja auch kein demokratisches keine Demokratieplattform Facebook, sondern das ist auch ein Unternehmen, was dahinter steckt, was bestimmte Ziele hat. So, eigentlich müsste man doch sagen, prima wäre doch ein staatlich garantiertes soziales Netzwerk, wo man die Garantie hat, ihre Daten werden nur hier gespeichert, nur hier, sie können sie selber löschen, sie können selber kontrollieren, an wen sie weitergegeben werden oder nicht und so, wäre eigentlich eine ziemlich leichte Sache. Wo aber wahrscheinlich alle sagen würden, ich bin ja nicht verrückt, ich gebe doch nicht meine Daten freiwillig der Bundesregierung, weil was da dann damit passiert, haben wir ja in den letzten 6 Monaten ausführlich mitbekommen. Und das ist ein ganz merkwürdiger Zustand, den die Politik auch nicht beantwortet.
Bist du in der Provinz groß geworden?
Nee, ich bin Berliner.
Du bist richtig Berliner, ja. Okay. Also in der Provinz hatten wir mal ein, damals nannte man das noch Disco, heute würde man das Club nennen, und den fanden alle scheiße. Mhm. Alle total scheiße. Und trotzdem haben sich da alle getroffen, weil es so ziemlich der einzige war, wo man hingehen konnte. Und Facebook kommt mir ein bisschen vor wie so eine Provinzdisco früher. Kennst du jemanden, der gerne bei Facebook ist? Also die Leute, die ich kenne, die schimpfen eigentlich alle. Also auch wenn sie da sind. Aber ich kenne niemanden, der sagt, wow, Facebook, da bin ich wahnsinnig gerne. Also das ist so ein Kuriosum. Die Leute sind da, weil so viele andere da sind.
Geil, ich kann wieder auf Facebook.
Ja, super. Ich könnte jedes Mal kotzen, wenn ich meine Facebook-Timeline sehe, die ich auch immer noch nicht kapiert habe, nach welchen Kriterien die abläuft. Und Facebook ist auch ein Unternehmen, das mir an sich zutiefst unsympathisch ist. Trotzdem treibe ich mich darum, weil sich irgendwie alle darum treiben. Und ich glaube, das ist so, Facebook ist so ein Sonderfall. Also bei Google, glaube ich, sind die Leute noch überzeugt davon, dass sie sagen, ja, das nutzt mir etwas. Mhm. Ich kenne aber eigentlich niemanden, der sagt, Facebook finde ich richtig toll, da bin ich gerne.
Nee, ich finde Twitter tatsächlich nach wie vor
toller. Ja, mag ich auch. Ja. Twitter mag ich auch. Aber das wird sich nie großartig durchsetzen. Ich glaube, Twitter wird immer so ein...
Finde ich als Unternehmen aber auch jetzt nicht ganz ohne Kritik oder ohne Zwiespalt, aber auch da weiß ich einfach auch zu wenig drüber, aber du hast schon recht, ich weiß, was du meinst.
Ich glaube aber auch ganz ehrlich gesagt, wenn Firmen mal diese Größenordnung erreichen, die sie erreichen müssen, um global mitspielen zu können, dann ist es einfach naiv zu glauben, dass die alle, also dieses Don't be evil von Google, ja, das finde ich wahnsinnig schön, dass sie das sagen, Aber ich bitte dich, warum sollte die digitale Wirtschaft auf einmal anders sein als die analoge? Ich meine, da geht es um Business, geht es um Marktanteile und ja, da ist für Moral vielleicht nicht immer Platz. Das ist jetzt das Ende von Ruben Kossani.
Zu dem du auch jetzt noch was erzählen kannst.
Zu Ruben Kossani.
Ja.
Ja, Ruben Kossani war ein Trio aus Hamburg, das sich leider irgendwie vor kurzem aufgelöst hat. Und ich fand immer, das war die unterschätzteste Popband Deutschlands. Die wirklich schönen Sound gemacht haben, tolle, einfache Sachen geschrieben haben und ich finde mit Michel van Dijk auch irgendwie so als Kopf und Songschreiber eigentlich einen der begnadetsten Songschreiber in Deutschland, der nie so in der ersten Reihe stand, aber der hat über 25 Jahre immer tolle Songs gemacht, egal ob auf Englisch oder auf Deutsch. Wir waren lustigerweise zusammen auf der Schule und das war für mich immer der Grund, warum ich ihn auf dem Radar behalten habe und fand es immer toll, welche Sachen er gemacht hat. Und ja, Ruben Kossani haben sich leider aufgelöst. Ich habe die sehr geliebt. Die haben nur 2 Studioalben und ein Live-Album gemacht. Und ja, die haben sich jetzt leider verabschiedet. Waren aber großartig.
Du hast ja, wie gehst du mit Musik heutzutage um in diesen digitalen Zeiten? Also naja, wir sind ja die Generation, die noch mit Vinyl zu tun hatte. Dann und Musikkassetten natürlich.
Ja,
unsere Raubkopien waren ja noch auf Bändern.
Ja.
Genau, Mixtapes, dann kam die CD, musste alles umrüsten. So. Und jetzt dann kam die ganze Digitalisierung. Und jetzt sind wir ja diejenigen, die ihre Plattenspieler wieder aus dem Keller holen, weil Vinyl wieder kommt. Also in Berlin ist es großartig. Es gibt ganz große Vinyl-Schallplattenläden und allein ich habe neulich wirklich so ein bisschen, also war wirklich ohne Quatsch kurz davor, so eine Träne zu verdrücken, weil ich da stand und tatsächlich 2 Vinyl-Alben gesucht habe und stand da und dachte, boah, dieses Gefühl, da zu stehen und diese Neuerscheinungen durchzublättern und hatte wirklich so ein Flashback. Und es hat nichts damit zu tun, dass das früher alles besser war. Das ist irgendwie, ich finde, sowas wie Spotify oder wie sie alle heißen, zu nutzen, ist ganz großartig für Casual Listening und neue Sachen zu entdecken und so. Alles toll. Aber tatsächlich hatte ich so ein Flashback und dachte, stand da plötzlich und dachte, meine Güte, ey, was man jetzt schon so alles an Medienveränderungen miterlebt hat, ist schon auch spannend.
Ja, das Lustige ist, das klingt jetzt wie abgesprochen, ist es aber nicht. Ich habe wirklich tatsächlich letzte Woche genau über dieses Thema ein Kapitel für das Buch geschrieben.
Ah, okay.
Und da ging es um das Thema Musik unter anderem und darüber, dass das natürlich auf der einen Seite toll ist, dass heute jede Musik ist über Spotify oder sonst wen, ist verfügbar. Du musst nicht lange drüber nachdenken, wo kriege ich jetzt das Album, den Titel her. Im Regelfall kriegst du es bei Spotify, wenn du nicht einen völlig abgedrehten Geschmack hast. Mhm. Und dann habe ich auch über diese Zeit nachgedacht, wie war das früher so nach der Schule, bist du in der Provinz noch schlimmer, den einzigen Plattenladen im Ort gegangen und hast dann so nach Alphabet und Bands hast du durchgeguckt und hast geguckt, haben die das neue Album von dem und dem schon, dann konntest du da reinhören und das war großartig, ne? Also irgendwie, du hattest was zum Anfassen und ich glaube, und das ist das, was mich momentan daran so ein bisschen stört, wenn etwas immer sofort verfügbar ist, dann verliert es irgendwann seinen Reiz, das Besondere. Mhm. Also das Besondere war doch früher, dass du wusstest, okay, das neue Album von dem kommt da und da und dann kannst du in den Plattenladen gehen und kannst reinhören und dann kannst du es ganz stolz wie eine Trophäe nach Hause tragen. Und alleine dieses Rumkruschen in Plattenläden, ich weiß nicht, wie viele Stunden meines Lebens ich damit verbracht habe.
Aber seien wir mal ehrlich, wir hätten doch sowieso nicht mehr die Zeit dazu, das zu tun.
Das ist wiederum das Erschütternde.
Insofern, ich glaube, das wird alles ersetzt durch andere Dinge. Ich habe gestern, das ist ja eine Aufzeichnung wieder, aber ich zerstöre immer die Mystik dieser Sendung. Das ist doch furchtbar. Ich wollte es nicht mehr erwähnen. Aber ich muss es jetzt sagen, weil zu dem Zeitpunkt, als die neue Single von Damon Albarn von Blur und Gorillaz und Good, the Bad and the Queen und so weiter, als die erschien, hieß es irgendwie, morgen auf YouTube gibt es die Premiere des Videos.
Ja. Yeah.
Okay, und dann bin ich auf dessen YouTube-Kanal gegangen an diesem nächsten Tag. Und hab wirklich da gesessen und immer Reload gemacht der Seite, weil so, und dann veränderte sich irgendwann das Titelbild seines YouTube-Kanals, weil ich wollte was ganz schnell auf Spreeblick haben und wollte das posten, weil ich den Mann für einen der besten Musiker der Welt halte. Und hab immer Reload und das Video kam und kam nicht, da war immer nur dieser Teaser und dann plötzlich war es aber da und das war, ich fand es plötzlich aufregend und es hatte 45 Views, was garantiert heute, weiß ich nicht, wie viel 10.000 oder Hunderttausende sind. Und das war so ein kurzer Moment, wo ich dachte, okay, es ist schneller geworden, der Release-Date ist nicht mehr in 3 Monaten, sondern morgen kommt das neue Video. Aber ich hatte so ein bisschen den Eindruck, ich bin jetzt tatsächlich live dabei, wenn die dieses Video freischalten. Total albern natürlich, aber.
Nee, ich glaube, das macht doch letztendlich auch den Konsum von Kultur in allen möglichen Formen aus, dass es ja natürlich immer auch so ein bisschen eine Eventgeschichte ist, ne? Also, wenn du weißt, von dem und dem gibt es das neue Album, dann willst du unter den ersten sein, der das hat. Oder du willst bei der Premiere vom Film dabei sein. Also Kultur und speziell Musik hat ja immer wahnsinnig viel mit Emotionen zu tun und alles, was mit Emotionen zu tun hat, ist per se nicht albern.
Ich verstehe auch nicht, warum das Fernsehen nicht zum Beispiel viel, viel mehr Live-Geschichten überträgt und zwar zu Zeiten, an denen auch Menschen wach sind. Also zum Beispiel, was Musik angeht, da wird ja viel aufgezeichnet und wird auch tatsächlich doch noch einiges gesendet in den Nachtstunden dann, aber ich glaube ja, dass das Fernsehen bei Live-Events zum Beispiel immer noch die Nase vorn hat.
Ich glaube, dass es die einzige Existenzberechtigung ist, die Fernsehen auf Dauer noch hätte. Also irgendwelche Filme aus der Konserven zu zeigen, ist völlig aus der Zeit gefallen. Und
also bei Sport und Musik, glaube ich, kann das immer noch funktionieren.
Ja, definitiv. Das sind auch, glaube ich, die einzigen beiden Sachen, wenn die Sender vernünftig sind, auf die sie sich konzentrieren. Mit allem anderen ruinieren sie sich zuverlässiger noch als Tageszeitungen.
Sagst du denen das, wenn du mit denen sprichst?
Ja, in okay. aller Deutlichkeit. Aber das Erstaunliche ist dann immer, da ist so eine gewisse Resistenz da. Die sitzen dann, nicken und sagen, ja, ich glaube, sie haben recht und machen dann genauso weiter wie vorher.
Bist du mit der Medienlandschaft, die dich persönlich umgibt, also wie du die auswählst, was wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, das ändert sich auch immer ein bisschen. Du hast gesagt, Facebook eigentlich gar nicht so gerne, aber guckt man halt rein, weil sind Bekannte, Freunde, Kollegen. Twitter hast du schon gesagt, magst du, du bloggst selber, musst dich da wahrscheinlich dann auch oder setzt dich gerne mit den Kommentaren auseinander und so weiter. Also ich gehe mal davon aus, dass du diese Umgebung, die du selbst als Medienmensch hast, wahrscheinlich alle halbe Jahre auch ein bisschen neu gestaltest oder so. Bist du damit zufrieden oder gibt es auch Punkte, wo du sagst, ah, irgendwie, es wird mir zu viel oder ich, verdammt, Facebook, jetzt weg damit, weil ich brauch's nicht. Also eher optimistisch oder eher pessimistisch?
Weder optimistisch noch pessimistisch, sondern einfach, sagen wir, egoistisch. Also ich habe einige Sachen definitiv jetzt aus meinem Portfolio rausgeschmissen. So Dienste wie Foursquare beispielsweise, ich nutze sie einfach nicht mehr. Ja. Ich einfach keinen Nutzen drin sehe und weil mir teilweise auch dieses Posing, dieses digitale Posing auf den Keks geht. Ich bin gerade am Flughafen mit 17 anderen und gehe jetzt auf die angesagte Party. Will ich nicht mehr wissen. Ich habe meinen Facebook-Konsum massiv reduziert und was klassische Medien angeht, Journalismus angeht, nehme ich mich zunehmend mehr raus aus diesem Newsstream. Ich muss ständig informiert sein, was gerade auf der Welt passiert. Weil ich glaube, das ist eine komplette Illusion, das kannst du nicht. Du kriegst Informationsfetzen hingeworfen, die du irgendwann nicht mehr sortieren und nicht mehr in den Kontext werfen kannst. Deswegen, ehrlich gesagt, sind mir zum Beispiel Webseiten wie spiegel.de oder sowas inzwischen völlig wurscht, weil ich sie vielleicht einmal am Tag noch irgendwie mal auf dem Radar habe. Ansonsten, was ich viel wichtiger finde, und das gilt sowohl für analoge als auch für digitale Medien, ich glaube, in diesem wahnsinnigen Overload, den wir da momentan erleben, geht es viel mehr darum, Dinge zu begreifen und sie einordnen zu können, als jetzt um so und so viel Uhr genau zu wissen, was jetzt gerade in Syrien passiert.
Ich habe neulich eine Mail gekriegt von jemandem, der mich gefragt hat, wie ich damit umgehe, weil er hat den Eindruck, er ist eigentlich immer schlecht informiert, obwohl er schon so viele Kanäle abonniert und so. Und da habe ich schon beim Überlegen einer Antwort, habe ich schon gemerkt, dass ich mir das auch schon abgewöhnt habe. Also erstens habe ich mir abgewöhnt, was ich mit Spreeblick ganz lange gemacht habe, auf alles zu reagieren.
Das geht nicht.
Ist auch Quatsch. Weil ja, ich muss nicht der 18. sein, der noch eine Meinung dazu hat. Wenn ich nicht wirklich das Gefühl habe, ich habe eine Meinung, die ist so noch nicht vertreten und das ist jetzt sinnvoll, da nochmal drauf zu antworten oder so. Aber genau, diesen Newsstream, ich glaube, eine schnelle Reaktion ist ganz oft auch die falsche, habe ich auch gelernt. Das sich sofort hinzusetzen und emotional was runterzudonnern, kann ein toller Text werden, wenn man gut ist. Kann aber inhaltlich ganz weit nach hinten losgehen. So, also diese ganzen Sachen hat man halt auch so ein bisschen gelernt. Aber ich muss auch nicht mehr alles mitkriegen. Also ich glaube, man bildet sich so eine Anteilnahme ein, wenn man mitkriegt, was auch Furchtbares auf der Welt passiert. Ich kann es dann in dem Moment trotzdem auch leider nicht beeinflussen.
So. Ist so, ja.
Und finde auch die wirklich gezielte und tiefgehende Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen, die passieren, ist wichtiger.
Ich glaube aber auch, dass auch das eine Altersgeschichte ist. Ich habe mich vor kurzem mal mit einem guten Freund unterhalten, der übrigens unbedingt wissen wollte, was aus eurem Bassisten geworden ist. Das musst du mir nachher noch erzählen.
Ich weiß es nicht.
Du weißt es nicht?
Nee, ich habe ihn tatsächlich wir haben ihn im Rahmen dieser Reunion versucht zu erreichen, aber
Ist nicht gelungen. Das war die Frage, die er mir mitgegeben hatte auf dem Weg. Nein, aber mit dem hatte ich mich unterhalten und wir sind dann irgendwann, haben wir dann mal festgestellt, also es ist auch so ein Mit-40er und wir haben dann festgestellt, viele Dinge, die man gerade so im Nachrichten- oder politischen Geschäft erlebt, die haben wir Alten doch schon tausendmal erlebt. Also ich weiß nicht, wie oft in meinem Leben im Spiegel beispielsweise schon gelesen, dass jetzt Kanzler Kohl, Schröder, Merkel, wer auch immer, gerade an das Ende seiner Kanzlerschaft kommt und seinen Zenit überschritten hat. Das habe ich bei Helmut Kohl nach 4 Jahren schon gelesen. Danach hatten wir ihn nochmal 12 Jahre. Ich habe tausendmal gelesen, dass die CDU, die CSU, die SPD, wer auch immer gerade zum Kanzlerwahlverein gekommen ist, verkommen ist. Also es sind so wahnsinnig viele Sachen, die wiederkehren. Und als ich jetzt dann irgendwann mal las in irgendeinem Kommentar, dass Frau Merkel jetzt ihren Zenit überschritten hat und die CDU zum Kanzlerwahlverein verkommen sei, habe ich mir dann irgendwie gedacht, ach Kinders, komm, das muss ich nicht mehr lesen. Und es gibt auch Sachen, die ich inzwischen wesentlich wichtiger finde, als ob Frau Merkel jetzt auf dem Zenit ihrer Macht steht oder nicht.
Kann ich nachvollziehen. Und das fühlt sich dann schon komisch an, wenn man Musik der eigenen Band spielt. Aber du hast dir einen Plan-B-Song gewünscht, was mich natürlich sehr freut.
Ja, das klingt wie Anbiederung an den Moderator, war aber tatsächlich nicht so gedacht. Also das ist für mich so eine Nummer, bei der ich zwangsweise gute Laune kriege, bei der ich einfach zum Joggen gehe oder sonst irgendwas und dann macht so im Kopf so Klick und du bist dann irgendwie in, was weiß ich, in Konzerten oder in bestimmten Situationen. Das ist ein Song, der mich begleitet und ich glaube, den werde ich in 50 Jahren, 50 Jahren lebe ich nicht mehr.
Aber wieder mit der Vergangenheit und Zukunft, seien wir mal ehrlich mit uns selber. Aber
sagen wir, in 10 Jahren werde ich ihn immer noch toll finden.
Das freut mich natürlich sehr. Ich habe ja noch mal so eine Radio-Vergangenheit. Ich habe ja irgendwie fast 1,5 Jahrzehnte auch öffentlich-rechtliches Radio gemacht und habe nie eigene Songs gespielt.
Macht man ja normal auch nicht.
Es gibt, du würdest dich wundern, wie viele Radiomenschen doch auch mal Songs mitkomponiert haben und die immer mal wieder in ihre Programme haben einfließen lassen. Ja, doch.
Okay.
Kenne ich ein paar Beispiele für und ich weiß auch gar nicht, das ist jetzt nichts, worauf man stolz sein muss, aber ich fand es immer komisch. Also wäre ich nie auf die Idee gekommen.
Nee, also wie gesagt, ich hätte auch jetzt kein Problem gehabt, wenn du sagst, ich spiele nicht meine eigenen Songs. Aber
nee, so schlimm ist es jetzt nicht. Also wenn du dir den wünschst, dann spiele ich den total gerne, weil ich mag den Song ja auch. Und ey, ja hier 12 Cent in die GEMA-Kasse.
12 Cent, echt zu viel?
Ich weiß nicht, nee, ich glaube Radio, es geht ja um Reichweiten und so. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel eine Minute Flux FM bringt, aber es sind dann tatsächlich Cent natürlich.
Ja, klar.
Anders funktioniert das nicht. Ich glaube, anders ist schon, wenn man im NDR im Tagesprogramm oder ich weiß es nicht.
Aber ich kann dir zumindest sagen, ich habe einen Spotify in der Playlist und die ich sehr oft höre. Und bei Spotify kriegst du, glaube ich, keine 12 Cent pro abspielen. Aber
nee. 0,0000012.
Also es addiert sich aber vielleicht schon auf so 1-2 Euro, so oft wie ich ihn gehört habe.
Ich bin mal gespannt. Ich glaube, so eine richtig offizielle Spotify-Abrechnung habe ich noch gar nicht bekommen. Da muss ich dann wieder mal mit unserem Verlag und so reden, wie das funktioniert. Aber ich würde sowas dann auch gerne mal veröffentlichen.
Also, ja, das wäre spannend.
Ich weiß nicht, ob sich das überhaupt lohnt bei denen, selbst wenn es Tausende Abrufe sind, erscheint das, glaube ich, gar nicht. Ich weiß nicht, ob es Rechnungen gibt, die so breit sind, dass die Nullen darauf passen. Aber das wäre schon spannend zu sehen, weil ich muss nach wie vor, ist diese ganze Diskussion natürlich auch eine spannende rund um Musik, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, dass die GEMA zum Beispiel einen ganz wichtigen Teil, gerade bei kleineren Bands spielt, dass man durchaus hier und da dann doch nochmal was einnimmt.
Ja, aber ich meine, auf der anderen Seite, wir reden ja immer über die Digitalisierung und über das, was sich so alles ändert und wir gucken ja dann, wie gesagt, ab und zu mal so ein bisschen spöttisch auf die anderen herab und sagen, ihr habt einfach nicht begriffen, dass sich durch die Digitalisierung wahnsinnig viel ändert. Ich glaube, wir müssen auch respektieren, dass in unserem ureigensten Business sich auch Dinge ändern. Das gilt für euch als Musiker, für mich als Autor oder als Journalist genauso. Die Welt tickt nicht mehr so, wie sie getickt hat.
Nein, außerdem gibt's einfach immer zwei Seiten zu allen Dingen. Und ohne Digitalisierung hätte man den Neustart dieser Band, zum Beispiel also meiner Band, überhaupt nicht hingekriegt. Das wäre überhaupt nicht möglich gewesen. Ist ja jetzt nicht so, dass wenn wir auf Tour sind, dass da jedes Konzert ausverkauft ist. Gar nicht. Wir spielen ganz kleine Gigs, wo wenig Leute kommen. Und es gibt dann auch mal welche, wo es ein paar hundert sind. Aber an die paar hundert wären wir nicht rangekommen in den Großstädten, wenn man nicht Facebook nutzen könnte für sowas und andere Kanäle. Und insofern, ob dann da irgendwo anders dafür 3 Euro GEMA-Flöten gehen oder so, das gleicht sich alles irgendwie aus. Und ich glaube, dass diese Veränderungen, ja, die haben halt immer zwei Seiten und man muss natürlich über viele Sachen diskutieren. Aber man wird auch für alles eine Lösung finden. Und manches erledigt sich auch von alleine.
Also ich glaube auch, dass man, ich würde ja immer jedem, der sich in diesen digitalen Räumen bewegt, einfach zu ein bisschen mehr Gelassenheit raten. Also was mich im Netz immer so ein bisschen aufregt, ist, wir sind immer so auf Atomreaktortemperatur und diese Diskussionen haben immer alle sehr stark so ein Entweder-Oder-Fokus und der Ton verschärft sich dann immer auch wahnsinnig. Und ich denke aber auf der anderen Seite, ich meine, wir beiden alten Herren wissen doch, wir haben über fast 50 Jahre so viele Dinge erlebt. Gemessen an diesen Zeiträumen ist das, was wir jetzt erleben, ohnehin nur ein minimaler Ausschnitt.
Ja, aber wenn jemand was Falsches im Internet sagt, muss man doch
aufregen. Der muss sich immer aufregen dürfen.
There's someone wrong on the Internet. Ja, Christian, mir bleibt nur am Ende dieser Sendung mich zu bedanken.
Ich danke dir.
Für deine Zeit und weiter viel Erfolg mit dem neuen Buch auch, mit dem jagdblog.de. Da könnt ihr dann vieles nachlesen. Wo schreibst du regelmäßig gerade noch?
Also ich schreibe noch relativ regelmäßig für Cicero. Das ist so die völlig andere Geschichte. Das ist so politische Kultur und sehr ernsthaft. Mhm. Und meine mir angeborene Ironie kommt da manchmal nicht so gut. Aber das sind so Themen, die mich sehr interessieren. Also ab und zu geht's auch um Politik und digitale Kultur. Mhm. Da schreibe ich dann ab und zu mal. Ansonsten, wie gesagt, sehr viel auf meinem Blog. Und ja, momentan im Stillen mit großer Begeisterung über unser Leben. Ich schick's dir zum 50. Geburtstag. Wann hast du Geburtstag?
21. August.
Bin ich fertig? Weiß ich noch nicht, aber ich bin...
Vorabversion. Noch nicht lektoriert oder so.
Nee, versprochen. Also es gibt einen Verlag und du kriegst es pünktlich zu deinem 50.
Jetzt hast du nämlich auch noch mal eine andere Deadline.
Jetzt mache ich mir gerade richtig Druck.
Wann ist Deadline vom Verlag?
Der Verlag hat mir doch, also die Deadline 21. August habe ich mir jetzt wirklich gerade selber gesetzt.
Okay, ich schicke das an den Verlag, dann wissen die auch Bescheid.
Okay.
Christian, dank dir.
Gerne.
Tschüss.
Tschüss.